Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast, dem Podcast von und für Eltern und Familien herzkranker Kinder. Mein Name ist Nina Schwarzbauer, ich bin Journalistin und selbst Mama eines Sohnes, der mit einem komplexen Herzfehler zur Welt gekommen ist. Und weil ich weiß, wie viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben mit einem chronisch herzkranken Kind aufkommen, hole ich mir in jeder Folge fachkundige Antworten von ExpertInnen und lasse mich von den Erfahrungen anderer Familien inspirieren. Meine Gäste beantworten mir und euch in diesem Podcast unsere Fragen rund um den Alltag mit herzkrankem Kind, machen Mut und zeigen Wege auf, mit den besonderen Herausforderungen unserer Kinder umzugehen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo zu einer neuen Folge Kinderherzen-Podcast und das heute zum Thema Stillen und Bonding. Das ist für viele von uns relevant oder relevant gewesen, denn viele Herzchen werden ja unmittelbar nach der Geburt von der Mama getrennt und das hat natürlich Auswirkungen auf Bonding und aufs Stillen. Wie wir mit diesen Herausforderungen umgehen können, erklärt uns heute Josephine Stabel. Ihr kennt sie vielleicht schon aus Folge 7. Sie ist Kontaktschwester und Stillberaterin am Deutschen Herzzentrum in München. Hallo, liebe Josephine. Schön, dass ich mal wieder hier sein darf.
Hallo, schön, dass ich wieder bei euch sein darf.
Ja, fangen wir mal so ganz grundsätzlich an. Was sind denn so die groben, größten Herausforderungen beim Stillen eines Kindes mit einem angeborenen Herzfehler?
Dass man überhaupt stillen darf, tatsächlich erstmal. Also wir haben oft das Problem, dass die Kinder vom Krankenhaus, also vom Geburtshaus direkt zu uns kommen und dann erstmal auf Intensivstation liegen und da darf man meistens erstmal nicht stillen.
Warum?
Weil meistens wird das Kind erstmal beobachtet, es wird geschaut, wie viel Kraft hat es überhaupt, wie sind die Vitalwerte, es wird einfach erstmal überwacht. Und wenn wir dann sehen, das passt soweit, dann dürfen wir meistens mittlerweile relativ schnell auch einen Stillversuch starten, was ich schon mal super finde. Zum Teil dürfen wir das aber erst nach diesen Operationen. Mhm. Also wir müssen halt immer schauen, wie geht es den Kindern, was sagen die Ärzte dazu? Also es ist immer noch sehr verbreitet, dass die Ärzte sagen, dass es zu anstrengend ist für ein Herzkind, dass es gestillt wird. Wobei man eigentlich mittlerweile weiß, dass es nicht viel anstrengender ist, als von der Flasche zu trinken.
Okay. Und was sind denn die Gründe dafür, dass es anstrengender ist? Also was passiert da im Körper eines herzkranken Kindes, dass es irgendwie anstrengender ist als für gesunde Kinder?
Ich meine, die werden halt oft ein bisschen, das Herz schlägt schneller, weil sie natürlich aufgeregt sind, wenn sie an der Brust sind. Die fangen schneller an zu schwitzen, atmen schneller. Also es ist ein bisschen wie bei Frühchen, das ist ja auch mal schwierig, dass sie erstmal ins Stillen auch reingehen. Man muss einfach wirklich, selbst wenn man stillt, immer schauen, wie die Vitalwerte sind. Wie geht das Kind damit um? Kommt es damit klar?
Okay. Das heißt, der Herzfehler an sich ist schon irgendwie eine Belastung für den Kreislauf und der Stillengang kommt dann nochmal dazu als wie so eine Art Sport. Kann man sich das vorstellen?
Ja, im Prinzip schon. Okay. Ja. Sollte es natürlich nicht sein. Also es gibt auch Kinder, die erstmal ganz aufgeregt sind und dann sind sie bei der Mama an der Brust und dann werden sie ganz entspannt. Also das ist eher die Regel dann. Mhm. Aber wir müssen natürlich erstmal uns dahin arbeiten.
Okay. Inwiefern sind denn so Sachen wie Flasche und Schnuller, die ja schon häufig direkt eingesetzt werden, ein Problem? Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich wollte unbedingt stillen und ich wusste nichts von dem Herzfehler meines Kindes. Ich habe in einer anderen Klinik entbunden und dann ist mein Kind eine Nacht hierher gekommen. Ich war noch in einer anderen Klinik und als ich am nächsten Morgen kam, hatte das sofort einen Schnuller und ist natürlich auch schon ein paar Mal gefüttert worden, ist ja klar. Also ich habe eigentlich gedacht, das war es jetzt mit Stillen. War dann am Ende doch nicht so, aber was ist da so deine Erfahrung?
Tatsächlich, wir hören das alles, wir machen einen Geburtsvorbereitungskurs und dann heißt es ja mal bloß nicht diese Kinder verwirren, also nur die Brust anbieten die ersten Tage und dann kommt man hierher und es ist alles anders. Mhm. Im besten Fall hat es eine Magensonde, kriegt die Flasche aller 4 Stunden nach Rhythmus und der Schnuller mit Zuckerlösung. Mhm. Also sieht leider der Alltag meistens bei uns aus, weil eben, man will den Kindern ja auch nicht jedes Mal Beruhigungsmittel geben und es fehlt aber ja eben oft die Kontaktperson, die das Kind beruhigt. Deswegen bleibt den Pflegekräften ja oft gar nichts anderes übrig, als eben zum Schnuller zu greifen. Mhm. Und die Magensonde ist natürlich auch mit als erstes drin und dann sieht man halt auch, dass das Kind sich nicht verschluckt. Das ist beim Flaschetrinken ja auch gerne, gerade wenn die schwach sind, passiert das einfach und das wollen wir ja vermeiden. Mhm. Also wir sind dann halt oft einfach auf einer Intensivstation-Setting einfach. Also es ist einfach nicht mit zu Hause vergleichbar. Mhm. Und ich habe aber jetzt tatsächlich festgestellt, ich mache das jetzt seit über 2 Jahren, dass die Kinder, natürlich ist es viel Arbeit, aber sie kommen tatsächlich dann relativ gut damit klar, wenn sie dann mal stillen dürfen. Also sie wissen lustigerweise immer noch, was zu tun ist. Mhm. Wir müssen uns natürlich dann echt Zeit nehmen und wir machen das auch ganz langsam. Aber ich habe viele Kinder zum Teil nach Wochen wieder zum Stillen gekriegt. Mit den Mamas natürlich zusammen, aber das funktioniert.
Also das Thema Saugverwirrung ist kein so großes, wie man das häufig hört. So einmal Schnuller und das war es so ungefähr?
Nee, würde ich nicht sagen. Also es ist wie, als würden die Kinder das wissen, warum das vielleicht auch so ist.
Okay.
Natürlich tun sich dann schwerer, sie schaffen jetzt natürlich nicht gleich ihre 80 Milliliter an der Brust. Aber da kann man hinarbeiten. Mhm. Also es klappt natürlich auch das nicht immer. Das kommt immer aufs Baby an. Da gibt es keine Garantie. Aber ich glaube, für die Mamas und für die Kinder ist es so wertvoll, einfach wieder zu stillen. Mhm. Für die Beziehung auch. Eben nach diesen Erfahrungen auf Intensivstationen. Einfach wieder diese Nähe spüren zu können. Das ist so wichtig.
Ja. Inwiefern ist denn die frühe Trennung von der Mutter ein Problem? Weil das ist ja auch häufig was. Gerade wenn man vorgeburtlich nicht von dem Herzfehler weiß und man stellt sich vielleicht während der Geburt oder kurz danach raus, da ist was, dann ist es ja schon meistens ein Setting, wo die Kinder dann erstmal direkt unter Beobachtung kommen.
Genau.
Macht das einen Unterschied?
Ich würde sagen, es macht schon einen Unterschied. Also gerade für die Mama mit der Milchproduktion, das ist wirklich erstmal schwierig. Weil bei uns ist es oft so, dann sind sie ja, mein Gott, wenn du Glück hast, sind sie beide in München, dann geht das. Aber wenn wir Pech haben, ist die Mama halt in Kempten und das Baby ist hier. Mhm. Und dann ist es natürlich total schwierig, dass die Mama eine Verbindung herstellt und dann auch anfängt mit Abpumpen, weil dann sind oft die Geburtskliniken gar nicht, haben keine Stillberatung und sagen dann auch nicht, wie das funktioniert. Die sind total überfordert. Wir hatten Mamas, die kriegen dann einfach eine Abstilltablette und dann heißt es so, ist ein Herzkind, die schaffen eh nicht mehr zu stillen. Und ich denke so, stopp, nein, das machen wir jetzt nicht. Also da muss ich auch wieder gucken. Da sind Gott sei Dank oft die Papas da und dann berate ich die quasi hier, zum Teil mit den Mamas am Telefon, wie wir jetzt quasi vorgehen. Mhm. Dass der Papas Fotos und Filme schickt, die Mama das quasi beim Abpumpen mit anschauen kann. Mhm. Dann probieren wir irgendwie T-Shirts hin und her zu schicken, damit der Geruch vom Baby bei der Mama ist und umgedreht. Also wir probieren jetzt mit solchen Sachen zu arbeiten.
Okay.
Und dass die Mama natürlich so schnell wie möglich zu uns kommt und dann im besten Falle neben dem Baby abpumpt zum Beispiel.
Geht das?
Das geht.
Ah, ja.
Wir arbeiten dran.
Das kann ich noch nicht.
Nee, wir arbeiten dran. Ansonsten rate ich tatsächlich vielen Mamas mittlerweile zu diesen Hand-Free-Pumpen, die man einfach wirklich in den BH einsteckt und dann kann man überall abpumpen. Mhm. Und abpumpen ist eh schwierig, aber ohne Baby noch schwieriger.
Okay.
Und es ist natürlich viel leichter, wenn man wenigstens das Baby im Blickkontakt hat, wenn man die Hand halten kann, ist der Milchfluss einfach viel besser, weil das Oxytocin dann einfach ausgeschüttet wird. Und das ist natürlich, wenn man abgeschirmt vom Baby, zum Beispiel beim McDonald's abpumpt, viel schwieriger.
Okay.
Und weniger Milch natürlich auch da. Mhm.
Oft ist ja auch das Gegenteil der Fall, dass zum Beispiel man in den Geburtskliniken, also so war es jetzt bei mir, so beraten wird, als wäre das so ein ganz normales Stillsetting oder als müsste man vielleicht einfach nur so ein paar Tropfen Muttermilch, wie heißt es am Anfang,
Kolostrum,
genau, abpumpen und danach würde alles so seinen normalen Gang gehen. Also ich bin hier so ziemlich, ja, wie du sagst, in dieses Intensiv-Setting so reingeplumpst und dachte mir so, so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Ich dachte so, das ist die ganze Zeit Körperkontakt und das Baby, ja, klar, wird beobachtet, aber ja, wie geht ihr da auch mit den, oder wie gehst du mit den Mamas um, die vielleicht aus einer Situation rauskommen, wo sie mit was ganz anderem gerechnet haben oder eben die ganze Schwangerschaft überdachten, sie werden voll stillen und dann kommen sie hier an und merken so, das ist es vielleicht gar nicht oder vielleicht geht es auch wirklich gar nicht oder eben davon ausgehen, es geht gar nicht und du bringst sie dann auf den Weg, dass sie vielleicht das doch nochmal überdenken oder vielleicht doch wollen oder sich es vorstellen können.
Viel reden tatsächlich, also viel Kommunikation, viel Aufklärung und auch schauen, was tut den Mamas denn gut in diesem ganzen Setting? Was brauchen sie denn? Mhm. Also wir schauen halt dann schon, dass wir vielleicht auch dann mit den Pflegekräften reden, dass das Baby vielleicht doch mehr raus kann. Also wenn es irgendwie geht, probieren wir das schon. Mhm. Und das hilft den meisten Mamas schon. Und dann ist es natürlich ein Stück weit schon auch dranbleiben an diesem Abpumpen, so blöd das ist und schon so ein bisschen dieses Vorausschauen, wir hoffen, dass es so schnell wie möglich wieder mit dem Stillen klappt. Mhm. Und das ich probiere tatsächlich echt einfach viel mit den Mamas zu reden. Das ist echt das Wichtigste, ihre Fragen zu beantworten.
100 Sekunden Herzwissen. Warum der Stillstand unter Stress so schwer ist und was trotzdem helfen kann. Der Stillstand ist ein fein abgestimmter hormoneller Prozess. Für die Milchbildung brauchen wir Prolaktin, für den Milchfluss Oxytocin. Ein Hormon, das vor allem dann gut funktioniert, wenn wir uns sicher, ruhig und mit unserem Baby verbunden fühlen. Genau das ist nach belastenden Geburten, im Krankenhaus oder unter hoher emotionaler Anspannung oft kaum möglich. Stress, Angst, Schlafmangel und Trennung vom Baby erhöhen den Cortisolspiegel. Und Cortisol kann den Milchspendereflex blockieren. Viele Mütter erleben dann, dass nichts kommt, obwohl die Brust eigentlich produzieren könnte. Dazu kommt der Krankenhausalltag. Grelles Licht, fremde Hände, wenig Rückzug, feste Abläufe statt intuitiver Nähe. Bei Babys mit angeborenem Herzfehler spielen nicht nur medizinische Faktoren eine Rolle, sondern auch der Intensivalltag. Häufige Untersuchungen, Kabel, Monitoring und Medikamente wie Prostaglandin, die Kinder berührungsempfindlich machen können. Einige Babys wollen dann gar nicht so viel rausgenommen oder umgelagert werden. Das erschwert genau das, was Stillen so sehr braucht: Ruhe, Körperkontakt und Wiederholung. Trotzdem kann Stillen auch unter schwierigen Bedingungen gelingen. Hilfreich sind besonders früher regelmäßiger Hautkontakt, auch in kleinen Einheiten. Druckfreies Abpumpen, ohne die abgepumpte Menge zu überbewerten. Stillen üben statt performen. Auch non-nutritives Saugen zählt. Und Unterstützung durch eine Stillberatung, die den Klinikalltag und Herzthemen kennt. Der wichtigste Punkt: Stillen muss nicht perfekt starten, um wertvoll zu sein. Jede Form von Nähe und jedes kleine Anliegen unterstützt Bindung, Regulation und den Weg, den ihr gemeinsam gehen könnt.
Wie ist da so deine Erfahrung? Wollen die meisten Mamas oder sagen die, das ist für mich eigentlich gerade kein Thema? Ich bin so im Tunnel irgendwie.
Die meisten wollen abpumpen, weil sie finden, das ist oft das Einzige, was sie für ihre Kinder tun können. Ist es natürlich nicht, aber es ist für die meisten einfach extrem wichtig. Es gibt natürlich welche, die sagen von vornherein, ich möchte das nicht. Das ist auch okay. Aber die meisten wollen das ganz unbedingt. Und die wollen auch stillen. Oder es zumindest versuchen irgendwann.
Gehen wir vielleicht nochmal zurück.
Ja.
Warum ist es überhaupt sinnvoll, Herzkinder zu stillen? Also klar, das weiß man so, ne? Also Muttermilch bietet total viele inhaltliche Vorteile und so weiter. Aber hat wahrscheinlich auch noch, du hast es schon angesprochen, auch so einen emotionalen Aspekt. Warum empfiehlst du überhaupt, ein herzkrankes Kind zu stillen? Weil, wie du ja auch gesagt hast, das ist schon auch irgendwie anstrengender für beide, da wieder reinzukommen.
Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich empfehle ich es, weil es eben die traumatische Zeit, finde ich, dass das Stillen oder dieser Körperkontakt, da geht es ja nicht nur um Stillen, da geht es um ganz viel Bindung aufbauen mit dem Kind. Und ich finde, das ist nach so einer Zeit auf Intensivstation so extrem wichtig. Das müssen ja beide wieder so ein Stück weit lernen. Und das kann man am besten beim Stillen, weil dann hat man einfach die Ruhe, oft die Mamas haben auch die Ruhe und auch die Kinder. Da geht es ja nicht nur um Nahrungsaufnahme. Da geht es um so viel mehr. Es geht auch um diesen Schluckprozess. Man weiß auch mittlerweile, dass die Muskeln beim Stillen ganz andere sind. Das ist wichtig dann auch fürs Reden lernen, für alles, was so passiert. Und ich glaube immer noch, dass halt Stillen weniger dramatisch ist als die Flasche oder auch das verbinden die Kinder auch oft mit was Negativem, weil sie halt oft die Flasche einfach reingesteckt bekommen und du musst jetzt trinken. Und das macht man beim Stillen nicht unbedingt. Da probiert man ja viel mehr. Man ist ja im Augenkontakt oft mit seinem Kind. Man baut einfach eine ganz andere Beziehung auf. Und das ist, glaube ich, fürs Leben total wichtig. Ich meine, das kann man um Gottes Willen auch mit einem Flaschenkind super machen. Man soll ja auch, das sind ja auch die neuen Vorgaben so ein Stück weit, dass man auch ein Flaschenkind tatsächlich genau wie beim Stillen sich die Zeit nimmt und es genauso nah an sich hat. Also nicht weg und in einem Bett oder sonst irgendwie, sondern dass man das genauso macht. Weil es können nicht alle Mamas stillen, das ist leider einfach so.
Gehen wir mal so vielleicht auf die Chronologie. Also jetzt kommt eine Mama hier an und, oder Baby zuerst, aber wie auch immer, irgendwann sprichst du mit der Mama und dann, genau, also sie will stillen, das Baby kann noch nicht. Was sind da so die ersten Schritte? Wie nimmst du sie da an die Hand?
Genau, also im Prinzip frage ich, wie oft sie jetzt, also ob sie erstens schon eine Stillberatung in der anderen Klinik hatte. Mhm. Oder wie sie bisher abgepumpt hat. Oder ob sie mit Hand ausgestrichen hat. Das ist ja schon mal wichtig. Und dann schauen wir quasi, was wir für eine Milchpumpe haben. Dann zeige ich ihr, wo alles ist. Frage sie im besten Falle, ob sie schon eine hat. Das ist ja auch wichtig, dass sie halt auch im Royal McDonald House und zu Hause abpumpen kann.
Da werfe ich einmal ein, da kann man sich eine in der Apotheke kostenlos ausleihen, richtig?
Genau, wenn man das Rezept hat. Genau. Und das gibt es leider nur von der Geburtsklinik oder vom Frauenarzt oder vom Kinderarzt. Wir dürfen es leider nicht ausstellen, das ist immer das Problem. Mhm. Genau. Und wenn das soweit ist, haben wir mittlerweile tatsächlich auch einen Flyer entworfen über das Abpumpmanagement, dann im Prinzip. Und dann kläre ich die Mama quasi auf, wie oft sie ungefähr abpumpen sollte, damit es quasi in Fluss kommt.
Was empfiehlst du da? Oder ist es individuell, je nachdem,
wie lange die Geburt tatsächlich, hält? Wir probieren tatsächlich, meistens sind die Mamas 3 Tage nach Geburt bei mir, haben im besten Falle schon alle 4 Stunden abgepumpt ungefähr. So sind ja oft die Richtlinien aus den anderen Kliniken. Mittlerweile sagt man aber, dass die Mamas 8 bis 12 Mal in 24 Stunden abpumpen sollen. Also es gibt gar nicht mehr dieses bitte alle 3 bis 4 Stunden abpumpen. Das macht man eigentlich gar nicht mehr. Das passt ja oft gar nicht auch zum Klinikalltag. Mhm. Also ich sage oft den Mamas, sie sollen irgendwie, wenn sie auf den einmal abpumpen, dann vielleicht 1 Stunde später nochmal abpumpen und dann zum Kind gehen, erstmal Pause machen und 3 bis 4 Stunden einfach beim Kind sein, wenn sie das schaffen, und dann wieder abpumpen. Und wichtig ist mir tatsächlich auch, dass sie auch ihre 5 bis 6 Stunden nachts schlafen. Mhm. Weil das ist ja auch das, ne? Man stellt sich dann, viele stellen sich den Wecker nach 3 oder 4 Stunden, weil sie denken, sie müssen dann wieder abpumpen. Und dann sind sie hellwach und können nicht mehr schlafen, weil dann geht natürlich wieder das Gedankenkarussell los. Ja? Was ist mit meinem Baby? Wie geht es dem gerade? Und dann kommen die ganz schwer wieder in den Schlaf. Und das ist auch nicht sehr förderlich. Mhm. Also ich schaue einfach, dass sie das wenigstens auch schaffen. Und dann gucken wir quasi, ich begleite sie so oft ich kann und dann probieren wir die Milchmenge quasi zu steigern. Wenn das nicht ist, schauen wir, woran liegt, pumpt sie vielleicht zu wenig ab, trinkt sie zu wenig, müssen wir vielleicht noch irgendwie anders nachhelfen. Hat sie vielleicht auch so schon Verhärtungen, dass sie ein bisschen mit Wärme oder mit Kälte arbeiten muss. Sollte sie Power pumpen, da ist es auch nochmal ein bisschen, dass ein bisschen mehr Milch quasi fließt, muss man einfach schauen.
Du hattest vorhin diese Hands-Free-Pumpen angesprochen. Kann man die über die Nacht einfach durchlaufen lassen?
Schön wäre es. Nein, sollte man auch nicht. Ist auch nicht bequem. Man muss tatsächlich auch sitzen dafür oder aufrecht stehen. Weil sehr wirklich, aber immerhin ohne Kabel. Mhm. Okay. Das ist schon mal ganz gut.
Okay.
Ich glaube, die Nächte sind halt mit das Härteste, wenn man eben auch das Baby nicht da hat. Sondern das Baby auch noch in der Klinik ist. Das ist dann schon krass.
Ja. Gut, im besten Fall ist es einmal in der Nacht, ne? Und dann kann man davor, weiß ich nicht, 4 Stunden schlafen und danach 4 Stunden oder wie auch immer.
Und das Gute ist, nachts, lustigerweise, haben die meisten noch mal relativ viel Milch. Deswegen stehen die meisten tatsächlich nach 5, 6 Stunden auf, weil sie sagen, ich halte es gar nicht aus. Ja. Und das war's. Aber also manchmal ist es so, dass das das Einzige ist, wo sie merken, dass sie richtig viel Milch haben und dann über den Tag wieder gar nicht mehr, weil sie dann wieder so im Stressmodus sind, was die Milch einfach auch so ein bisschen reduziert.
Mhm. Aber trotzdem ist die Milch, auch wenn ganz viele Stresshormone drin sind, immer noch gut fürs Baby?
Nicht mehr ganz so gut, wie wenn man weniger gestresst ist, aber das kann man als Mama auch nicht immer ausschalten. Mhm. Was soll man machen? Also gerade wenn das Baby operiert wird und die ersten Tage auf Intensivstation, wer ist da bitte nicht gestresst? Mhm. Also ich glaube, da kann man sich gar nicht so runterregeln, nur damit die Milch vielleicht ein bisschen besser ist. Mhm. Das kommt von alleine wieder.
Okay.
Also sollte man, also auch das, ne? Da muss man auch echt. Ich probiere den Mamas auch ein bisschen diesen Stress rauszunehmen, die sie sich selber oft machen. Dieses eben, weil es oft das Einzige ist, was sie für ihre Kinder tun können, muss man das so ein bisschen, die stressen sich selber so krass.
Ja, ich kenne das auch noch. Ich komme da nachher nochmal dran zurück. Aber genau, was ist so deine Tendenz? Wie ist so der normale Verlauf? Also jetzt hattest du gesagt, auf Intensivstation tendenziell eher nicht, sondern man startet dann, wenn die Kinder wieder operiert sind und so, ne? Also das passiert meistens in den ersten Lebenswochen, würde ich vermuten.
Ersten Lebenstagen. Also wir sprechen jetzt tatsächlich, würde ich jetzt einfach mal sagen, von den ersten Lebenstagen. Mhm. Sagen wir so Tag 5 bis 10 ist die Operation. Wenn das Baby gut ist, können wir davor schon stillen. Mhm. Also das probiere ich schon, weil es auch nochmal extrem wichtig ist tatsächlich, auch für die Bindung. Mhm. Das gibt dem Baby und den Mamas nochmal so viel, einfach gerade vor so einem großen Schritt, so einer Operation. Mhm. Und dann schaue ich immer, wie geht es den Kindern auf Intensivstationen? Und jetzt haben wir ja mittlerweile, ist ja die Intensivstation bei uns auch die Halbintensivstation. Das heißt, auf Halbintensivstationen fange ich im besten Falle auch schon an, dass wir einmal stillen dürfen.
Magst du mal ganz kurz den Unterschied erklären? Was ist anders an der Halbintensiv?
Dass man einfach weniger Kabel hat auch, also weniger überwacht ist einfach. Mhm. Okay. Und dass die Mamas und die Papas da einfach schon viel mehr machen dürfen. Also die dürfen die Windeln wechseln, die dürfen Temperatur selber messen, solche Sachen. Man ist wieder ein bisschen näher am Kind dran als auf der Intensivstation.
Okay. Und das Kind kann wahrscheinlich auch leichter raus, wenn du sagst, weniger Kabel und so.
Okay. Genau. Okay. Also mittlerweile denke ich so früh wie möglich, weil es einfach so wichtig ist.
Ja, und selbst wenn man es dann nur einmal am Tag macht oder so, ne, es muss ja jetzt nicht in jeder, also jede Session da irgendwie oder alle 3 Stunden oder so.
Genau, wir fangen tatsächlich auch nur mit einmal am Tag an und dann gucke ich erstmal, wie geht es der Mama dabei, wie geht es dem Kind dabei. Also ich bleibe meistens auch dann in der Zeit dabei und schaue wirklich auch, schwitzt das Kind, wie sind die Vitalwerte in der Zeit und dann, damit wir einfach auch das rechtfertigen können, dass das alles ganz gut klappt und dass es quasi am nächsten Tag wieder probieren können, bis wir es dann quasi wieder ausbauen können.
Wenn ihr es jetzt nur einmal am Tag probiert, muss man da dann Stillproben machen und so? Oder ist es eher so, dass ihr sagt, das ist so Add-on?
Wir müssen aktuell schon noch Stillproben machen. Wir überlegen gerade aber, dass wir gerade bei den ersten Versuchen das nicht machen, weil die Babys dann eben oft nur 5 oder 10 Milliliter erwischen. Und es ist jetzt für die Bilanz jetzt kein Drama, ob die jetzt dabei sind oder nicht. Und es ist natürlich stressend, denn man muss die Kinder vorher wiegen, man wiegt sie danach, dann sind sie vielleicht gerade an der Brust schön eingeschlafen und voll entspannt und dann musst du sie wieder wecken und auf diese blöde Waage drauf tun. Ja.
Also das kannst du ganz kurz erklären, warum man das überhaupt macht? Also diese Stillproben, also klar, im Endeffekt, um zu sehen, ob das Kind zunimmt. Aber du hattest jetzt gerade die Bilanz angesprochen.
Genau, wir wollen einfach wirklich gucken, wie viel das Kind trinkt. Weil gerade auf Intensivstationen und Halbintensivstationen ist es ja so, dass die Kinder quasi immer ganz genau, wird quasi von den Ärzten angeordnet, was ein Kind trinken darf. Das heißt 8x40 Milliliter. Und deswegen müssen wir natürlich wissen, wie hat es in einer Brust getrunken, damit wir es dann quasi zum Beispiel mit der Flasche nachgeben können.
Warum ist es relevant, exakt zu wissen, wie viel das Kind getrunken hat?
Das ist einfach für die Bilanzierung nach den ganzen Herz-Lungen-Maschine und so, werden die auch ausgeschwemmt. Man muss einfach wirklich gucken, dass sie nicht zu viel Wassereinlagerung haben. Also wir müssen quasi unterscheiden zwischen, was sind Wassereinlagerungen und was hat das Kind an Nahrung quasi zugenommen, um dann auch zuzunehmen zu können. Und zwar auf die richtige Weise und kein Wasser.
Okay. Also man guckt quasi, was ging ins Kind rein,
genau,
was kommt aus dem Kind raus.
Genau.
Und was drin geblieben ist, ist Wassereinlagerung oder Gewichtszunahme, halt in welcher Form auch immer. Ja. Okay. Okay, und dann irgendwann ist der Punkt, wo ihr sagt, das Kind ist stabil genug, um dann richtig ins Stillen reinzukommen. Ich könnte mir vorstellen, das ist dann der Zeitpunkt, oder spätestens der Zeitpunkt, wo das Kind dann Richtung Mutter-Kind-Zimmer kommt. Genau, wie geht es dann so in der Regel weiter? Läuft es dann easy durch oder müsst ihr da auch dann nochmal öfter ansetzen? Was sind da so die größten Herausforderungen? Wie ist es so?
Genau, also richtig frei beim Stillen sind die Mamas meistens im Mutter-Kind-Zimmer, wo sie dann hoffentlich auch mehrfach anlegen dürfen. Aber das muss auch wieder auf Arztordnung sein, dass die Kinder quasi nicht mehr nur alle 4 Stunden quasi was zu trinken bekommen, sondern dass sie frei sind, wann sie quasi Hunger haben, dürfen sie ganz normal angelegt werden oder kriegen halt die Flasche.
Wie ist denn das normal? Also wenn du sagst, alle 4 Stunden, merkt ein Kind denn dazwischen, oder beziehungsweise wenn es dazwischen Hunger kriegt, dann passiert ja, glaube ich, nichts. Ne? Nee,
dann kriegt das hier nichts. Genau. Im Gegensatz zu Hause, also man lernt ja noch irgendwie, wenn ihr Kind, eigentlich darf man das immer stillen und ruhig rannehmen und so, und das ist hier halt gar nicht so. Also wenn das muss erst die Anordnung sein, dass es jetzt quasi trinken darf, wie es Lust hat.
Und vorher ihr macht nicht. Das halt für den Ablauf, oder? Damit es überhaupt realisierbar ist, alle Kinder in einem gewissen Turnus zu versorgen und so weiter. Ja. Okay. Und hat ein Kind dann überhaupt, wenn es jetzt 2, 3 Wochen, wie auch immer, in diesem Rhythmus drin war, ein natürliches Hungergefühl?
Hungergefühl meistens schon, aber dann halt meistens nur alle 3 bis 4 Stunden. So, wie sie das gelernt haben. Das wird oft anders, wenn die zu Hause sind.
Okay.
Aber hier haben die echt oft noch ihren Rhythmus. Und hier haben wir natürlich dann eher die Schwierigkeit, dass wir halt gucken, welche, ich meine, wir gehen jetzt mal davon aus, die Mama hat ihr erstes Kind. Dann hat sie die Intensivstation hinter sich gebracht und die Halbintensivstation. Man ist ja eh schon verunsichert beim ersten Kind, was gesund ist mit dem Stillen. Und das macht natürlich diese ganze Zeit vorher macht's nicht besser. Das heißt, da müssen wir ein bisschen schauen, dass wir der Mama das Selbstbewusstsein geben, dass sie da selbstbewusst ins Stillen reingeht, dass wir für sie die richtige Position finden und auch für das Kind, weil natürlich müssen wir gucken, dass es mit der Atmung auch gut klappt. ja, da berate ich sie einfach, was halt passt. Ne? Schau, wo sind ihre Hände, damit sie das Kind richtig hält und nicht zu sehr abgeknickt wird, damit das Kind gut schlucken kann, damit es auch gut Luft kriegt. Das ist ja beim Herzkind wirklich wichtig, dieses Luft bekommen. Also es ist nicht jede Haltung ist unbedingt gut für ein Herzkind. Mhm. Aber da kommt es auch auf den Herzfehler an. Ne? Also wenn es ein leichterer Herzfehler ist, ist es jetzt nicht so dramatisch wie jetzt ein halbes Herz oder so. Mhm.
Okay. Und was sind so die Herausforderungen, also ist dann immer noch das Thema, dass das das Kind zu sehr anstrengt oder ist es dann eher, dass man sagt, dass das überhaupt die ausreichende Menge trinkt oder was sind so die Probleme dann in dieser Phase?
Eher die ausreichende Menge tatsächlich. Mhm. Also man merkt halt schon, dass die Kinder einfach, gerade am Anfang schaffen sie meistens nicht die volle Mahlzeit. Das ist einfach so und dann müssen wir quasi gucken, dass wir mit der Flasche nachgeben oder im schlimmsten Fall leider auch mit der Sonde. Das kommt halt immer drauf an.
Oder einfach öfter,
aber das schauen wir, müssen wir wirklich, das kommt auf sie. Da gibt es keinen Fahrplan. Wir müssen echt gucken, wie geht es den Kindern. Mhm. Okay. Das wird tatsächlich individuell entschieden.
Was hattest du gesagt, also die Kinder haben dann auch nur so alle 3-4 Stunden Hunger, schaffen aber nicht die ganze Menge. Sprich, würden die dann nach 2 Stunden wieder aufwachen und merken, ich habe immer noch ein Hüngerchen? Oder sind die dann erstmal so platt, dass sie dann auch wirklich die 4 Stunden schlafen und dann am Ende reicht es einfach nicht?
Es kommt auch da aufs Kind an. Also es gibt Kinder, im besten Falle freuen wir uns, wenn es nach 2 Stunden wieder Hunger hat, weil dann sind wir im normalen Kinderrhythmus. Mhm. Also nicht im Kinderrhythmus, aber dann ist es ja eigentlich so, wie es sein soll. Mhm. Wie es wahrscheinlich auch ein gesundes Kind macht. Ne? Dass du einfach nach 2 Stunden aufwachst, so, ich könnte jetzt wieder, ist wieder okay. Also, dass sie so fertig sind, dass sie 4 Stunden dann schlafen, habe ich jetzt eigentlich auch noch nicht so erlebt.
Okay.
Also.
Wenn ich mich zurückerinnere, war so eines unserer größten Probleme, dass mein Sohn nicht so richtig, also ich glaube, dem hat die Muskulatur im Mund gefehlt. Und ich habe gehört, das ist gar kein so seltenes Problem. Was macht ihr da? Oder gibt es noch so Tricks, wo du halt einfach sagst, ja, das sehe ich auch ganz, ganz oft und da machen wir immer das und das. Also was sind so deine Kniffe, wo du sagst, ja, da können wir so und so ansetzen?
Nee, es gibt leider keinen Trick. Also ich habe keinen Trick. Wenn den jemand weiß, kann er sich gerne mal melden. Ich hätte den auch gerne. Ich glaube, üben, üben, üben tatsächlich. Mhm. Es ist halt echt fies dadurch, dass die halt sich einfach mit diesen Flaschen nicht so anstrengen müssen. Die müssen das wirklich lernen, aber die können das ja eigentlich. Mhm. Also man muss es quasi einfach dranbleiben. Also man kann echt nur sagen, Geduld haben, dranbleiben und es wird schon. Tatsächlich, also mehr kann man da gar nicht, weil es ist wie so ein Muskel, der trainiert wird. Ja. Also wir können ja auch nicht auf einmal, also ich kann es nicht, auf einmal 20 Minuten joggen gehen. Kann ich nicht. Ich muss auch langsam anfangen. Und im Prinzip ist es beim Stillen nicht anders. Ja. Wir müssen das wieder aktivieren, diese Muskulatur im Gesicht. Okay. Die ja auch so wichtig ist für alles, was wir danach machen. Ne? Sprechen lernen und so weiter. Und wir müssen ja den Kindern auch wieder zeigen, das ist eigentlich was Gutes, diese Essens. Das Essen ist was Gutes. Ja. Das ist ja natürlich auch oft, ne? Weil Kinder, egal wie klein sie sind, verbinden das oft auch mit schlimmen Sachen. Ne, da wird im Mund abgesaugt, sie haben einen Beatmungslauch im Mund. Da passieren erstmal ganz viele blöde Sachen. Mhm. Und dann muss man sie quasi wieder ranbringen, dass sie auch gute Sachen mit ihrem Mund machen können.
Okay.
Und oft ist es auch so eine, ich nenne es fast mal eine Waffe von den Kindern, dass sie sagen, nö, mag ich nicht mit dem Mund was machen. Deswegen, es gibt ja auch Kinder, die machen gar nichts. Die nehmen weder die Flasche noch die Brust. Und weil dann, sie so negativ Sachen mit dem Mund verbinden.
Was ist denn dann, was macht man denn dann, um irgendwie so, ja, wo du sagst, eine Verbindung aufzubauen oder vielleicht auch so dieses Trauma so ein bisschen zu lösen oder so. Was gibt es denn für solche Situationen an Empfehlungen?
Schwierig. Also da sind wir ja fast machtlos. Also das ist wirklich... Also manchmal hilft einfach ganz viel Haut-zu-Haut-Kontakt, dass man quasi wie nach der Geburt wieder anfängt mit Bonding. Das ist das so ein bisschen wieder aktiviert. Wichtig ist halt nichts einfach reindrücken, was die Kinder nicht wollen. Das ist das Allerwichtigste. Also manche singen ja, trotzdem muss die Flasche ran und es wird schon. Aber die Kinder, das geht oft nicht. Und dann muss man oft einfach wirklich mit Therapeuten arbeiten. Mhm. Also es hilft ja dann nichts. Also gehen oft die Kinder dann nach Großhadern ins Kinderzentrum zum Beispiel. Die haben dann extra eine Abteilung, wo man quasi das, wo die Kinder das auch wieder lernen. Mhm. Weil wir kriegen das einfach nicht hin. Wir müssen ja mit Sonne nach Hause entlassen und schaffen auch nicht viel mehr. Ja.
Ist denn Stillen für alle Kinder schön? Weil, also ich weiß noch eben mit dem Prostaglandin, dass es immer hieß, die sind so berührungsempfindlich. Und Ich würde jetzt meinen, vielleicht haben die da gar keinen Bock drauf, die ganze Zeit rein und rausgetragen zu werden und dann noch angefasst werden beim Trinken und so. Ist das so oder ist das tatsächlich auch für die Kinder, wenn man sie ruhig hält und so, gut?
Tatsächlich, glaube ich, habe ich noch kein Kind mit Prostaglandin mitstillen lassen. Mhm. Also das wird meistens, dürfen wir das gar nicht.
Okay.
Aber auch da reagieren die Kinder anders drauf. Mhm. Also müsste man vielleicht mal ausprobieren. Weil es gibt ja Kinder, die sind natürlich total empfindlich, um Gottes Willen, ja. Aber oft, wenn die Eltern die dann im Arm haben, finde ich, geht es oft auch mit dem Prostaglandin.
Hm. Ich habe das tatsächlich probiert, am zweiten Tag oder so. Aber der hatte der extreme Sättigungsabfälle. Also da war einmal nie wieder.
Genau. Also ich meine, es ist natürlich auch bei dem Herzfehler, den auch dein Sohn hatte, ist natürlich auch mit der Sättigung schwierig und stillen.
Ja.
Und die haben ja wirklich keine Kraft vor der Operation. Das muss man einfach wirklich sagen.
Ja.
Also die brauchen wirklich die Zeit nach der Operation.
Ja. Okay, und wo wäre denn der Punkt, wo du sagen würdest, also ja, das ist ganz klar, wenn das Kind überhaupt nichts zulässt, aber wo sind denn noch so Punkte, wo du sagst, ich glaube, irgendwie das wird vielleicht doch nichts?
Also was ich auch nicht machen kann, ist irgendwelche Zungenbändchen durchschneiden oder so. Auch das sind Sachen, die haben wir nicht in der Hand. Das muss auch im Prinzip draußen der Kinderarzt lösen.
Aber du würdest es sehen. Also wenn das das Problem wäre, würdest du sagen, geh also, mal dahin so.
Das sehen auch am ehesten noch die Physiotherapeuten tatsächlich. Sind meistens die Ersten, die dann sagen, na, da passt was nicht.
Mhm.
Und die empfehlen dann oft schon den Eltern, dass sie sich das nochmal abklären lassen.
Mhm.
Also das sind so Sachen, da können wir hier nichts machen.
Ja.
Und das hindert die Kinder schon am Trinken. Das ist einfach so.
Mhm.
Das macht es ja viel schwerer.
Ja. Aber so, dass du jetzt sagst, keine Ahnung, das Kind meldet sich auch nach Tagen nicht von selbst oder das Kind schafft nie die Menge oder das Kind nimmt einfach stetig ab. Oder was, also wo sind so Punkte, wo du sagst, nee, also da kommen wir hin, ne, da können wir dran arbeiten oder da sehe ich, da wird der Weg vielleicht doch ein anderer langfristig.
Das entscheidet tatsächlich auch gar nicht ich, sondern oft die Ärzte.
Okay.
Also wenn man dann schon sieht, boah, das Kind nimmt überhaupt nichts zu, zum Beispiel von der Muttermilch, das kann passieren. Wir brauchen bei manchen Kindern, bei manchen Herzfehlern einfach ein bestimmtes Gewicht, damit man die nächste OP planen kann.
Mhm.
Und dann reicht die Muttermilch einfach nicht aus. Dann müssen wir einfach mit Zusätzen arbeiten. Wenn wir Glück haben, reichen Zusätze mit der Muttermilch zusammen. Es kann aber auch sein, dass es extra so Spezialnahrung für Kinder, damit sie eben schnell viel Kalorien zu sich nehmen, ohne viel Flüssigkeit zu nehmen, was ja für Herzkinder auch immer so ein Ding ist, dass sie eben im Prinzip weniger Flüssigkeit zu sich nehmen dürfen und aber auf die Kalorien kommen, die eben erhöht sind im Gegensatz zur Muttermilch. Das passiert einfach immer wieder. Aber das ist für die Mütter natürlich ganz schlimm, weil sie sich dann auch erstmal eben von diesem Wunsch vom Stillen und sie tun was für ihr Kind erstmal verabschieden müssen.
Okay.
Oder auch, was halt auch passieren kann, ist ein sogenannter Kylostorax nach einer OP, wo dann quasi die Ernährung fettfrei sein muss.
Mhm.
Und dann heißt es, dass entweder die Muttermilch zentrifugiert werden muss, das heißt, da wird das ganze Fett rausgeschleudert.
Was dann? Aber ja. Auch zu einer Abnahme führt, oder? Gewichtsabnahme.
Ja, da muss man halt wieder mit Zusätzen arbeiten, die eben künstlich dazukommen.
Mhm.
Genau, das heißt, dann können die Mütter nur abpumpen und das dauert 6 bis 8 Wochen.
Was genau ist da das Problem? Was ist das Krankheitsbild oder das Symptom? Oder?
Dass quasi zu viel Lymphflüssigkeit da produziert wird vom Körper eben aufgrund von Fett. Also das sind jetzt so die Zusammenhänge, die man so ein bisschen hergestellt hat. Und deswegen müssen die Kinder fettfrei ernährt werden.
Mhm. Okay.
Und eben das über 8 Wochen und dann kann man auch nur ganz langsam wieder mit Fett anfangen.
Mhm.
Und es ist für viele Mütter echt, das ist auch was ganz Schlimmes und das kann eben auch schon nach der ersten OP passieren.
Mhm. Ihr Lieben, eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird zu 100% von den Kinderherzen finanziert und ist damit nur eines von vielen Projekten, mit dem sich die Stiftung für Forschung und Therapie für herzkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Regionale Niederlassungen an 3 großen deutschen Kinderherzzentren setzen sich auf verschiedenste Art und Weise dafür ein, das Leben herzkranker Kinder zu verbessern, zu verlängern und Herzfehler in Zukunft noch besser behandeln zu können. Um unseren Kindern weiterhin diese großartigen Chancen zu ermöglichen, ist der Kinderherzen e.V. neben dem Einsatz vieler ÄrztInnen und Forschenden vor allem auf eines angewiesen: eure Spenden.
Wenn ihr also diesen Podcast gerne hört, er euch hilft und ihr auch anderen Herzkindern und ihren Familien helfen möchtet, denkt doch, wenn ihr das nächste Mal etwas Geld übrig habt oder ein Geburtstag ansteht und ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, an eine Spende für die Kinderherzen. Damit helft ihr nicht nur Kindern wie unseren, ihr könnt die Spende durch einen Spendenbeleg auch steuerlich absetzen. Weitere Infos und einen Spendenlink findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.kinderherzen.de.
Und dann kann es ja eben auch sein, dass es mit dem Stillen oder mit dem Abpumpen oder wie auch immer einfach nicht klappt. Du hattest es vorhin schon angesprochen, dass es ja oft vor allem für die Mütter ein Problem ist. So, ne? Weil ich weiß das auch noch selbst. Ich war auch immer in diesem Modus drin, so, das ist das Einzige, was ich tun kann. Und Muttermilch ist das Allerbeste. Und dann irgendwie war hier mal der eingefrorene Vorrat an Muttermilch leer. Und dann hieß es, mein Sohn wird jetzt einmal Prä bekommen. Ich hatte hier fast einen Zusammenbruch. Ne? Ich dachte echt, jetzt geht die Welt unter, jetzt haben wir es erreicht. So. Mein Bruder ist dann losgefahren und hat von zu Hause so einen Vorrat Muttermilch geholt, den ich dann hier wieder eingekühlt habe. Und mein Sohn hat einmal Prä bekommen und der hat im Verlauf noch sehr oft Prä bekommen. Aber dieses erste Mal war für mich ganz, ganz, ganz schlimm. Und im Nachhinein denke ich mir so, was ich dann da geritten? So, also irgendwie erlebst du sowas öfter und wenn ja, warum?
Ja, das ist normal. Alles ganz normal. Ich glaube, es sind auch die Hormone. Mhm. Und man ist ja so hilflos in so vielen Situationen hier als Mama und man denkt immer, das ist das Einzige, was ich machen kann. Mhm. Ich bleibe da dran, egal was passiert. Und dann bricht echt eine Welt zusammen, wenn die Milch alle wird. Mhm. Oder eben, wenn man eben dann so Diagnosen bekommt, dass man eben nicht mehr die Muttermilch quasi nicht mehr gebraucht wird. Das ist für die Mütter, das ist echt so ein Trauerprozess. Mhm. Das ist so auch von dem, was man ja im Kopf hatte, was man alles tun will. Das ist schon so ein Abschied. Mhm. Auch von seinen... Ja, man malt sich das ja auch immer so schön aus, ne? Ich still dann und das klappt überall. Und
das ist ja auch so ein Ideal.
Ja,
so, ne?
Genau.
So eine enge Bindung zwischen genau. Mama und Kind und so, ja.
Aber ich kann sagen, ich habe 8 Monate abgepumpt, weil mein Herzkind wollte nicht mehr an die Brust nach der Operation. Und wir haben trotzdem eine sehr enge Bindung gehabt. Mhm. Also man kann auch super mit Flaschen eine Bindung haben.
Und vielleicht sagen wir es nochmal ganz deutlich, Prämilch ist nicht der
genau.
Teufel.
Genau. Und tatsächlich hatte ich auch natürlich 8 Monate nicht immer meinen 1 Liter Milch am Tag. Und wir haben tatsächlich immer gemischt. Mhm. Also natürlich einmal Muttermilch, einmal Prämilch. Mhm. Und er ist jetzt 14 und super gesund und hat keine Allergien. Also ja. Man steckt da nicht drin.
Ja. Also Prämilch ist völlig in Ordnung, wenn es nicht klappt. Alles gut. Es ist aber eine emotionale Sache natürlich.
Total emotional.
Die du auffängst auch in deiner Funktion.
Ich probiere es auf jeden Fall. Mhm. Ich kann es nicht immer. Ja, aber ich kann es so nachvollziehen. Aber ich verstehe es total. Aber ich glaube, so ein Stück weit muss man auch manchmal an sich selber denken, weil dieses Abpumpen ist auch... Also viele sagen ja, ich bin so eine Milchkuh geworden. Ne? Ist ja auch ein falsches Bild. Aber gut. Und wenn das dann wegfällt, obwohl sie so, das ist so eine Hassliebe, würde ich mal sagen, ja. Man tut's für sein Kind, aber wirklich mögen, glaube ich, tun es die wenigsten, an so einer Milchpumpe zu sitzen. Mhm. Und trotzdem ist es so schlimm, wenn man es nicht mehr tun kann. Wenn man eben das nicht mehr für sein Kind tun kann. Aber es ist total okay. Ja. Weil man arbeitet sich irgendwann ja auch selber auf.
Ja.
Also dieses immer am Kopf haben, boah, jetzt ist die Zeit wieder um, ich muss wieder pumpen. Und dann sitzt man eine halbe Stunde dran. Oder auch dieser Frust, man sitzt eine halbe Stunde an dieser Milchpumpe und dann kommt da pro Seite 20 Milliliter raus und man denkt so, super, das reicht auch nicht aus, um ein Kind, das jetzt mittlerweile 4 Monate ist, zu ernähren.
Ja genau, was ist denn dann, also das stelle ich mir noch schlimmer vor, wenn man möchte und nicht kann. Gibt es da irgendwas, was den Müttern hilft oder was du sagst, wo du sagst, ja, das macht das irgendwie greifbar oder verarbeitbar oder so?
Also wir können natürlich erstmal wieder dran arbeiten, wenn die Frauen das unbedingt wollen, dass wir gucken, sie erhöht quasi die Abpumpzeit. Mhm. Also dass sie einfach öfters pumpt, dass sie mehr dieses Powerpumpen macht. Das kann man ja 5-6 Mal am Tag machen. Wenn es klappt, kommt mehr Milch. Oder man kann Probiotika nehmen, das hilft ganz gut. Natürlich ausgewogene Ernährung, gesunde.
Okay, und was sind denn so also Alternativen, um eine gute Beziehung zum Baby aufzubauen? Oder vielleicht auch später, ja? Also wenn man jetzt hier also manchmal ist ja auch die zweite OP mit 4 Monaten und man hat vielleicht bis dahin gestillt und danach klappt es nicht mehr oder so. Also ne, einfach in dem ganzen Prozess, oder man stillt bis zu einem Jahr und dann ist eine OP und dann ist so ganz abrupt irgendwie, dass es aufhört, wo man jetzt auch noch nicht gerechnet hat. Also diese ganzen Momente von, es klappt irgendwie doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, was sind denn dann gute Alternativen?
Also ich würde immer sagen, viel Kuscheln, Bonding. Also wirklich diese Bonding-Tücher finde ich super, auch für zu Hause. Tragen auf jeden Fall auch. Also ganz ehrlich, also mehr geht ja fast nicht. Immer.
Geht es bei Herzkindern mit der Narbe?
Ja, okay. Also kein Tragetuch, aber eine Trage geht auf jeden Fall.
Was ist der Unterschied?
Dass man quasi, man darf ja die Kinder am Anfang nicht unter den Achseln quasi ins Tragetuch reinsetzen. Und wenn man eine Trage hat, dann kann man die quasi ja vor sich auf die Wickelunterlage zum Beispiel tun, dann kann man die Kinder hochziehen mit dem Furt quasi.
Verstehe. Ja.
Nur darum geht es eigentlich. Mhm. Und die meisten Herzkinder brauchen viel Nähe. Mhm. Und die gibt man ihnen natürlich am besten in so einem Tuch auch. Oder in der Trage, Entschuldigung. Mhm. Ja, kuscheln, kuscheln, kuscheln. Also ganz ehrlich. Das, was man halt mit Babys so macht.
Okay.
Also mehr. Und nicht an sich zweifeln. Weil es nicht mit der Milch klappt.
Ja, okay.
Das ist. Ich glaube, man stresst sich so unnötig ganz oft.
Wenn man jetzt weiß, die Milch reicht nicht, dann kann man ja zufüttern, aber man kann ja theoretisch weiter stillen. Mehr oder weniger trocken. Macht das Sinn oder ist das was, wo du sagst, naja, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen?
Ja, wieso nicht? Also erstens mal kann man auch super, es gibt ja auch so Tricks. Man kann zum Beispiel, es gibt so ein, ja, so ein Milchset, dass man quasi sich umhängt, da ist die Muttermilch drin und dann kommt das Kind an die Brust und hat quasi wie so eine Sonne in den Mund rein. Mhm. Und dann kann man quasi das Kind an der Brust trotzdem füttern.
Mhm.
Oder eben mit einer Magensonde und einer Spritze immer die Milch in den Mund geben, obwohl es an der Brust ist. Mhm. Das geht alles. Also da gibt es schon ein paar Sachen, die man auf jeden Fall machen kann, um auch diese Nähe zu haben. Und Kinder sind ja auch happy, wenn sie manchmal einfach nuckeln können, ganz ehrlich. Mhm. Also wir haben auch wirklich Mamas, die sagen, ich habe zwar keine Milch mehr, aber zum Entspannen ist es für das Kind am allerbesten, wenn es einfach bei mir an der Brust ist. Mhm. Und es ist doch okay.
Okay.
Also jeder findet seine Methode.
Genau, wollte gerade sagen, ihr findet irgendwie dann zusammen einen Weg, wie es für beide gut passt. Und,
wir probieren es auf jeden Fall. Es klappt nicht immer, klar. Aber wir probieren es auf jeden Fall.
Was sind so deine unwissenschaftlich erprobten statistischen Erfahrungswerte? Bei wie vielen klappt es oder nicht? Was ist so dein Bauchgefühl? So die Hälfte oder drei Viertel oder... Sagen wir mal generell stillen und dann nochmal davon, die vollgestillt werden.
Ich glaube, stillen klappt bei relativ vielen, aber es kommt auch den Herzfehler an.
Mhm.
So viel muss man einfach sagen. Man muss wirklich schauen, was es für ein Herzfehler ist. Dann kann es sein, dass es vielleicht bei über der Hälfte nicht hier im Krankenhaus klappt, gut.
Mhm.
Aber bei vielen zu Hause.
Mhm. Okay.
Also das sage ich auch oft, dass sie sich hier gar nicht so stressen sollen, weil oft die Kinder eben zu Hause in einem ganz anderen Rahmen als dieses Krankenhaus. Das ist für Kinder hier auch, sie wissen nie, was passiert.
Mhm.
Ne, die haben ja schon oft Angst, wenn jemand Grünes reinkommt, das ist für die schon die Welt vorbei.
Mhm.
Und zu Hause finden die dann die Ruhe und dann klappt das oft viel, viel besser.
Okay.
Also ich habe oft Kinder, die kommen dann nach 4 Wochen oder 6 Wochen wieder zum Herzkatheter und dann frage ich, und klappst du im Stillen? Und die so, ja, es wird voll gestillt. Und die so, ja, super, voll gut. Dann haben wir hier ja schon mal gut vorgearbeitet und das freut mich total.
Gibt es denn auch Fälle, wo die Muttermilch jetzt nicht die beste Option ist? Wo man sagt, nee, da würde man eigentlich, also du hattest jetzt schon die Kalorienzufuhr angesprochen, den Fettgehalt. Gibt es noch was, wo du sagst, das ist eher suboptimal, da würden wir dann schon eher zu Pri raten oder zu einer anderen Spezialnahrung?
Ja. Tatsächlich Rauchen, Alkohol, Drogen, solche Sachen.
Okay.
Da würden wir auf jeden Fall abraten. Und das andere, so das Typische, ist tatsächlich bei uns eher zu wenig Kalorien und natürlich diese Lymphdrainagen-Sache, wo man eben fettfrei ernähren muss.
Und gut, Rauchen, Alkohol, Drogen ist jetzt nie das Mittel der Wahl, wenn man stillt.
Nein.
Aber ist das bei Herzkindern nochmal relevanter oder im gleichen Maße wie einfach auch bei
gleichen Gesunden? Maße, also man soll es einfach nicht machen.
Ja.
Also es ist einfach so.
Okay.
Ja. Also auch Medikamente lassen wir mittlerweile, also wir haben ja tatsächlich auch die angeborenen Herzfehler mit, also die Erwachsenen mit angeborenen Herzfehler auf der Nachbarstation und hatten auch da, haben wir Mamas, die ein Baby bekommen und Medikamente bekommen.
Mhm.
Und da muss man auch einfach schauen, ob das überhaupt mit der Muttermilch zusammengeht. Also das haben wir schon auch immer wieder. Aber da gibt es ja in Berlin extra eine Hotline, wo man dann anrufen kann. Und die geben eigentlich immer super Auskünfte. Okay. Und im besten Falle können die Mamas trotz ihrer Medikamente fürs Herz stillen.
Okay. Kann man mit Sonde stillen, wenn das Kind eine Sonde liegen hat?
Ja, auf jeden Fall. Okay. Also es gibt Kinder, die mögen es nicht so gerne. Mhm. Also je nachdem, wie dick die Sonne natürlich ist, dann gucken wir, dass wir vielleicht eine dünnere legen, wenn das irgendwie geht. Aber auf jeden Fall, wir fangen damit an. Mhm. Also dadurch, dass die meisten Kinder eigentlich kurz vor der Entlassung noch eine Magensonde haben, eben wegen der Medikamente oft, fangen wir immer an mit Stillen und Magensonde.
Gibt es Unterschiede vor und nach der OP? Also, dass man sagt, das funktioniert ganz gut, das nicht so, oder ich weiß es nicht. Also gibt es generell irgendwelche Unterschiede in der Frequenz, in der Relevanz, in den Herausforderungen, Problemen, oder sagst du so, nee, halt Einzelfall?
Also oft stellen wir fest, dass die Kinder besser trinken nach der Operation, weil sie einfach mehr Kraft haben. Also das ist auf jeden Fall, je nach Herzfehler wieder, aber das sehen wir schon sehr oft. Mhm. Und manchmal auch das Gegenteil, dass Kinder, die gestillt waren, nach einer OP gar nicht mehr an die Brust wollen und das erstmal verweigern. Mhm. Aber das ist eher manchmal so ein bisschen wie, ja, das ist so ein bisschen schon die Waffe der Kinder. So, nö, du hast mich jetzt hier in den OP reingetan, nö. Mhm. Das ist so ein bisschen, die sind dann beleidigt mit ihrer Mama. Mhm. Aber es kommt dann meistens wieder, aber erstmal kann sein, dass sie gar nichts wollen.
Und da bleibt man einfach dran, oder würdest du sagen, nee, dann also müssen wir einen anderen Weg finden, bis sie da wieder offen für sind.
Genau, erstmal einen anderen Weg finden, nicht zwingen. Mhm. Also da sind wir wieder beim Nicht-Zwingen zum Trinken. Mhm. Weil das bringt nichts. Das macht es ja noch viel schlimmer. Das ist ja wie wenn wir einen Proteinshake reingehauen bekommen und wir haben keine Lust darauf. Mhm. Also wir essen ja auch nicht das, worauf wir keine Lust haben.
Kann man das dann interpretieren als mein Kind hat sich selbst abgestillt? Oder?
Nee. Nee, also das würde ich in dem Fall nicht so sehen tatsächlich. Also ich würde es nicht, als mein Kind hat sich selbst abgestillt, das hat schon einfach andere Ursachen. Mhm. Das ist wirklich oft dieses, ja, schon ein bisschen dieses Beleidigtsein, weil sie gar nicht wissen, was mit ihnen passiert. Mhm. Und die Mama hat mich jetzt hier abgegeben und jetzt lässt sie mich auch noch alleine. Mhm. Und dann ist das das Einzige, was die Kinder oft tun können, weil sie können ja oft nicht sprechen und so, dass sie einfach dann die Nahrung verweigern erstmal. Und dann dauert es halt manchmal ein paar Tage, ein paar Wochen, bis sie dann wieder quasi offen dafür sind. Okay. Es gibt keinen Stunden mehr, wo sie den immer genommen haben. Oder sie nehmen auf einmal Stunden, obwohl sie nicht vorher eingenommen haben. Also da passieren schon auch Sachen mit den Kindern.
Mhm. Ab wann würdest du sagen, ist so ein Punkt, wo man sagen kann, gut, da kann es jetzt tatsächlich sein, dass es einfach nicht mehr will? Also man sagt ja so, ich glaube so, natürlicherweise ab 2 oder so, ne? Aber also es gibt ja schon auch Berichte, die dann sagen, so, nö, also eigentlich so mit einem Dreivierteljahr hatte mein Kind jetzt nicht mehr so Lust. Was ist da so dein Gefühl? Wo kann man echt sagen, so gut, jetzt brauchen wir auch nicht mehr anfangen?
Weiß ich nicht, habe ich jetzt gar nicht so erlebt unbedingt. Okay. Also, nee, also gerade die jetzt vollgestillt sind und dann mit 1,5 oder so oft ja manchmal ihre erste OP haben, die gehen danach auch wieder an die Brust. Mhm. Also das ist jetzt, weiß ich jetzt nicht. Sie brauchen ja dann eher wieder die Nähe. Mhm. Zum Abstillen selber könnte ich jetzt nicht so sagen.
Okay. Und von der Frequenz, also heißt es ja immer stillen nach Bedarf. Ist das bei Herzkindern anders, dass man sagt, also wenn es sich jetzt mal 5 Stunden in der Nacht nicht meldet, dann muss aber schon mal was rein?
Auch das kommt natürlich auf an, was der Arzt so an, was er sagt. Wie oft muss das Kind trinken? Wie viel muss es zunehmen? Ne? Also es kommt immer, das ist wirklich individuell.
Okay.
Also ich glaube, jetzt, wenn jetzt nicht noch eine OP ansteht, dann darf das Kind auch mal 5 Stunden nachts schlafen und dann wird es gestillt, wie es Lust hat. Haben wir jetzt aber noch eine OP anstehen und wir wissen, das Kind muss 8 Kilo haben, dann kann es sein, dass man das dann wecken muss eben, damit es regelmäßig ist und eben auch zunimmt. Okay. Aber dann kann es auch sein, dass eben die Muttermilch gar nicht ausreicht. Oder wir müssen eben aufpassen, dass wir eben gucken, dass das Kind zunimmt, aber nicht so viel Wassereinlagerungen hat. Das muss man ja immer so ein bisschen unterscheiden. Also wir haben ja eben auch bei der Frau Dr. Lehmann dieses Monitoring, die dann eben auch schaut, wo das Kind auch gewogen werden muss, damit wir eben sehen, wie sich das entwickelt.
Mhm. Okay.
Und da können leider die Eltern dann nicht immer das Essen so geben, wie sie das gerne wollen würden.
Okay. Ja, also gibt es irgendwas, wo du sagst, das wollte ich jetzt nochmal gesagt haben? Da waren wir jetzt noch gar nicht dran irgendwie. Das ist für mich noch ein ganz großer Punkt und den haben wir jetzt noch gar nicht besprochen.
Also ich hoffe, dass wir bald ein bisschen weiter vorankommen mit Stillen, auch auf Intensivstationen. Das fände ich ganz schön, weil bei Frühchen ist das relativ normal. Das wäre auch für die Herzkinder, denke ich, wünschenswert, weil das einfach viel für die Entwicklung und für die Beziehung tut. Und auch dieses Abpumpen am Bett wäre auch ganz fantastisch. Da arbeiten wir, wie gesagt, gerade auf Hochtouren dran. Und ich hoffe, dass wir das bald umsetzen können, damit eben...
Aber du würdest auf jeden Fall sagen, das lohnt sich dran zu bleiben, weil schon tatsächlich viele auch nach vielen Wochen mit Flasche, mit Schnuller, mit Sonde, mit Tubus und so weiter trotzdem wieder normal ins Stillen zurückfinden können.
Auf jeden Fall. Nicht aufgeben.
Das ist doch ein
schönes Schlusswort. Auch wenn es ein schwerer Weg ist.
Ja, das ist doch eine tolle Perspektive. Ja. Vielen, vielen Dank. Gibt es irgendwas, was du den Mamas mitgeben würdest, so, wo du sagst, das ist ein Thema, das kommt immer wieder auf und das gebe ich ganz oft mit auf den Weg und so, so dein Abschlussgedanke?
Also was, glaube ich, wichtig ist, dass die Mamas auch in dieser Zeit was für sich tun, auch wenn es total schwer ist, aber einfach auch sich gute Sachen tun, dann klappt es auch oft besser mit dem Abpumpen. Oder dass man sich auch dieses Abpumpen so schön wie möglich in diesem Rahmen macht. Ne? Dass man sich irgendwie dabei vielleicht was anguckt, einen schönen Tee macht, ein gutes Buch dabei liest. Also dass man einfach diese Zeit auch für sich so ein Stück weit sinnvoll nutzt und das nicht so, so als ich muss das jetzt machen, also deklariert. Also es ist irgendwie...
Ja. Okay. Ja, dann vielen, vielen Dank für diese umfassenden Einblicke und ganz spannende Tipps und Tricks und ja auch wirklich eine schöne Perspektive für alle, die das wollen und vorhaben, dass das trotz aller Anfangs- und Startschwierigkeiten echt gut klappen kann und gut ausgehen kann. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute.
Ich sage auch vielen Dank.
Dann tschüss.
Tschüss.
Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder reingehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was draus mitnehmen. Viele weitere Infos und Links zum Thema findest du wie immer auch in unseren Shownotes. Und wenn du uns gerne hörst, was wir natürlich sehr hoffen, dann abonniere uns doch gleich, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und wenn du uns teilst, empfiehlst und anderen Herzkind-Familien von uns erzählst. Oder hast du vielleicht Fragen, Wünsche, Themenideen oder sonstige Anregungen? Dann schick uns die gern an podcast@kinderherzen.de. Schön, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Unterstützung und von Herzen alles Liebe aus München. Tschüss und bis zum nächsten Mal.